Das Ganze hat geendet, dass ich ihre Augen verbunden habe. Ich würge sie, fix sie gleichzeitig in den Arsch und vergewaltige sie in meiner Wohnung, dass ich in irgendeiner Form Lust bekomme. Und ich habe währenddessen, denke ich so, boah, ich habe nicht mal Bock auf diese Sache, die ich gerade mit ihr mache. Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ey, what?
Warnung.
Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrung und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwutz.
Ganz wichtig.
Hey Leute, falls ihr euch jemals gefragt habt, wo ihr euer Geld hinschaffen sollt, haben wir vielleicht eine Idee für euch.
Ja, habt ihr schon mal von Patreon gehört? Das ist eine Website, wo man neue Ideen und Projekte quasi veröffentlichen kann und die auf freiwilliger Basis von Leuten, die richtig Bock drauf haben und Leidenschaft dabei sind, finanziell unterstützen lassen kann. Und da könntet ihr doch rein theoretisch alle mal euer Geld hinstecken, oder?
Wir verbrauchen ständig Unterhosen, zerreißen, zerfetzen, besamen. Wir müssen ständig neue Dinge kaufen, deshalb gebt uns euer Geld.
Sex, Kino, Swingerclub und was alles dazu gehört. Stripclub, oh Gott im Himmel, war das teuer.
Wer dadurch noch finanziert wird, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Aber wichtig ist der folgende Link.
Ganz genau, das ist patreon.com/reinundraus. Ihr findet den Link auch in unserem Instagram-Account rein und raus. Und ja, wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Natürlich freuen wir uns auch über jede Form der non-finanziellen Unterstützung, Feedback und dass ihr überhaupt zuhört. Wir finden es mega geil. Und ja, jeder, der so viel Bock drauf hat, dass er sagt, ey, das ist so geil, ich will das wertschätzen, ich will das unterstützen, das feiern wir richtig hart.
Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust, ich hab keine Lust, ich habe keine Lust, mich nicht zu hassen. Hab keine Lust, mich anzufassen. Ich hätte Lust zu onanieren. Hab keine Lust, es zu probieren. Ich hätte Lust, mich auszuziehen. Hab keine Lust, mich nackt zu sehen. Ich hätte Lust mit großen Tieren. Hab keine Lust, es zu
Ich habe keine Lust.
Boah, ich habe auch keine Lust.
Oh no, Jackson, hast du keinen Bock?
Ich habe keinen Bock.
Ich habe auch keinen Bock. Ja. Ich überlege mir gerade, wann hattest du das letzte Mal so richtig Bock?
Bock auf Sex oder Bock aufs Leben?
Das ist doch das Gleiche, oder?
Boah, für uns, so für, deep.
Für so uns, deep. Wir sind so deep. Sex is living. Ich war ja mal in verschiedenen Gruppen unterwegs und eine davon hat gemeint, so dass sie konnten das ganze Leben anhand eines Orgasmuszyklus aufzeigen. Also das ganze Leben ist wie so eine Art Orgasmus, der sich aufbaut, entlädt, dann fällt man und dann muss man wieder von vorne anfangen und dann baut man wieder auf und entlädt sich. Also das ganze Leben ist ein einziger Orgasmus. Finde ich gar nicht so schlecht, die Idee.
Boah, ja, nette Theorie. Ich kann das, also... Ich weiß nicht. Also manchmal mache ich es mir innerhalb von 2 Stunden 2-mal selbst und dann weiß ich nicht, wie viel Lebenszyklus ich da reinpressen kann.
Zweimal verlebt. Zweimal verlebt.
Boah, oh Gott, ich sterbe bestimmt mit 45. Ja.
Ich hatte schon 1, 2 so krasse Orgasmen, dass ich dachte, erstens, ich bin kurz davor, dass mein Herz stehen bleibt und zweitens, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre es ganz okay.
Ja, habe ich schon häufiger gedacht.
Hattest du schon mal?
Ja.
Sagst du, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ja,
ja, denke ich.
The suffering is over, take me out.
Ja, ja. Voll. Das denke ich häufiger einfach, wenn so ein geiler Moment ist. Auch wenn ich zum Beispiel gerade mit Freunden irgendwie an so einem Abend bin und der Abend ist so richtig geil und ich bin auf der Tanzfläche und denke, boah, ich wünsche, der Abend würde niemals enden. Und gleichzeitig denke ich, nee, das wäre doof, weil dann wird der Abend ja gar nicht so besonders, wie er jetzt ist. Und dann denke ich mir so, boah, jetzt sterben wir schon, okay.
Oh Mann. Also stimmt's doch, das Leben ist ein Orgasmus und dann fällt man danach und muss wieder von vorne anfangen. Ziemlich buddhistisch, oder? The suffering is built in.
Boah. Ja, okay. Ja. Ja, also wann hatte ich das letzte Mal richtig Lust? Das kann ich dir genau sagen. Das war nämlich, heute ist Donnerstag und das war am Dienstagabend.
Okay.
Ja, da war ein Geburtstag von einem Freund von mir. Und sagen wir mal, der Geburtstag war jetzt nicht das Entertainendste auf der Welt. Und in solchen Situationen tendiere ich dazu, mir den Geburtstag zum Entertainendsten auf der Welt zu machen. Das heißt, wenn keiner tanzt, tanze ich. Und wenn alle anderen noch gar nicht ready sind, habe ich schon so viel Alkohol-Intus, dass ich die fette Party schmeiße. Und dann mache ich die ganze Zeit sexuelle Anspielungen, während irgendwie die Hälfte der Leute im Raum mit den Augen rollt. And I don't give a fuck, weil ich habe meinen Spaß. Und wenn die anderen keine Lust haben, ich habe keine Lust auf so einen Sit-in-Geburtstag gehabt.
Ja. Yeah.
Und am Ende des Abends habe ich mich so berauscht durch Tanzen, durch Musik, durch Alkohol, durch alles Mögliche, dass ich total Bock auf Sex hatte. Und dann haben alle, und das war so eine geile Aktion, dann sind alle von oben, wir waren in Dortmund und wir wohnen ja, also Nils und ich wohnen ja in Essen. Das heißt, da fährst du ungefähr nochmal 40 Minuten nach Hause. Und ich habe in Dortmund gesagt, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Sex. Und auf einmal kamen alle und waren so, wir müssen Nils helfen, wir müssen Jackson jetzt so schnell wie möglich nach Hause schaffen und wir müssen die auf der Autofahrt bespaßen. Und dann haben die irgendwie noch Lieder angemacht, die ich mitsehen konnte, nur damit ich meinen Lustpegel nicht verliere. Weil,
damit du deinen State halten
damit
kannst.
Damit ich den State halten kann, weil das passiert total oft, dass wir auf einer Party sind und ich sag so, boah, gleich zu Hause mache ich mit dir alles Mögliche. Und dann kommen wir zu Hause an und dann...
Oh ja, das kenne ich gut.
Ja, aber es hat geklappt. Es hat geklappt und ich habe dann, das hat schon damit angefangen, dass ich zuerst reingegangen bin, musste pinkeln, saß auf der Toilette, dann kam Nils und hat mir seinen Penis in den Mund gesteckt und dann habe ich quasi, das ist übrigens ein sehr gutes sehr guter Höhenunterschied, das passt wunderbar, wenn man auf dem Klo sitzt, aber Nils hatte so viel getrunken, dass er einfach nicht zu irgendeinem gewissen Geilheitsplateau kommen konnte und hat dann die ganze Zeit gesagt, boah, das ist so anstrengend hier, ich werde sowieso nicht kommen und ich muss mich jetzt total konzentrieren und ja.
Boah, das kenne ich gut, Mann.
Ja.
Das kenne ich gut. Produzierte Lust.
Ja.
Ich hatte vor 2 Tagen überhaupt keine Lust. Ich hatte vor 2 Tagen so überhaupt null Bock und dann war ich, und dann, manchmal bin ich dann auch so destruktiv und sage so, weißt du was, und weil ich jetzt keinen Bock habe, gehen wir saufen. Und dann habe ich mit Lady B in ein Restaurant gegangen. Hab mir insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Weißweinschorle reingeknallt, was ungefähr eine Flasche Wein ist.
Ja, gönn dir.
Dann sind wir nach Hause gegangen, haben einen gekifft und haben richtig dirty noch die letzten Säfte aus uns rausgepresst, indem sie mir einen geblasen hat. Und wir sind wie 2 erschossene Schildkröten, einfach nackt auf meinem Bett, auf dem Rücken eingeschlafen, wie 2 Penner. Und am nächsten Tag dachte ich so, boah, Mann, das war... geliehenes Glück von morgen.
Ja,
weißt du,
ja.
Das war geliehenes Glück.
So, ich kenne das.
Ich find, immer wenn ich Lust produziere oder Alkohol und irgendwas mir Glück beschaffe, dann ist es wie, als hätte ich es vom nächsten Tag geliehen und morgen fehlt es mir.
Ja, ich verstehe, es ist für mich ganz genauso. Ja. Schlimm ist, wenn du geliehenes in so einen Teufelskreis Glück. Kommst.
Ah, nee.
Ja.
Und dann war es auch wieder okay.
Ja. Ja, das nehme ich tatsächlich ganz genauso wahr. Manchmal ist so, dass Nils und ich uns für einen Date-Abend verabreden. Weil manchmal in dem Tumult des Alltags, wir sind große Fans davon, sich unabhängig davon, dass man auch aus dem Flow immer mal wieder sich die Zeit nimmt, egal was man für Termine hat, haben wir gleichzeitig das Agreement, dass wir immer mal wieder sagen, da ist Date-Night, da sind wir nur zu zweit, da geht das Handy weg, da machen wir uns einen schönen Abend, da fressen wir uns nicht voll, sondern machen irgendwie leichte und schöne Sachen und dann nehmen wir uns einen schönen Abend für uns zwei. Und es ist schon ein paar Mal passiert, dass ich am Montag total Bock drauf hatte und als es dann am Freitag soweit war, ich Freitagnachmittag da saß und dachte, ey, ganz ehrlich, ich bin den ganzen Tag schon total voller Unlust.
Und ich hab keine Lust.
Ja, absolut. Ich habe keine Lust. Und wir dann da abends saßen und ich mir 2 Weißwein reingeknallt habe, während Nils nicht getrunken hat, um meinen Lustpegel dahin zu bekommen. Weil 2 Weißwein ist bei mir jetzt dead safe, ich bin geil. 2 Weißwein, ich bin geil. Ah, das ist eine Formel.
Okay.
Mit Rotwein verhält es sich anders, aber 2 Weißwein, ich bin am Start.
Ja, Rotwein macht dich müde wahrscheinlich, da willst du kuscheln und Weißwein spiket dich, da willst du
ficken. Genau so ist es. Du weißt, wie es läuft, Jones.
Universell. Und bei Bier fühle ich mich einfach nur fett und eklig.
Ganz genau so. Ja. Und muss die ganze Zeit Schluck auf, weil es viel zu viel Kohlensäure.
Ja. Und bei Wodka fühle ich mich wie so ein Chemieschwanz.
Ja.
Das ist komisch, man kann irgendwie die Alkoholsorten dem State zuordnen.
Kennst du die Folge bei How I Met Your Mother, wo Barney und Marshall sich streiten und man denen so und so viel Alkohol in der und der Reihenfolge gibt, damit die sich wieder vertragen? Und dann haben die erst so eine Trauerphase, dann eine Wütenphase, dann tanzen die und bla bla bla. Und dann geben die denen am Ende den Alkohol, der einen alles vergessen lässt. Deswegen haben die am nächsten Tag wieder Streit, weil die vergessen haben, dass sie sich schon wieder vertragen. Und das ist total witzig.
Okay, ja. Ich könnte dir ziemlich genau sagen, was ich brauche, um verschiedene Emotionen durchzureiten.
Boah.
Ja. Boah. Okay, so macht man also Lust.
So macht man
Lust. Hast du dann das Gefühl, dass deine Lust aus dem Alkohol sich auch auf die Situation überträgt? Also hast du dann einen schönen Abend oder ist es trotzdem produzierte Lust irgendwie?
Also ich habe dann einen schönen Abend. Und es fühlt sich schon so ein bisschen wie Cheaten an, ne? Also manchmal bin ich nach so einem Abend und frage mich am nächsten Tag so, warum brauchtest du denn das jetzt gestern? Und dann fange ich an, mit mir selber zu hadern und in mich zu gehen und zu denken, also wenn du keine Lust hast, dann mach doch halt einfach nicht. Aber das ist ganz komisch, weil kopfmäßig hatte ich Lust. War ich so, ich will Sex haben, ich habe Bock darauf, ich will, dass wir danach kuscheln, ich will eng mit Nils sein, ich will Intimität haben, ich will das machen. Und mein Körper sagt aber so, Und dann irgendwie, manchmal sind die beiden sich uneinig und dann.
Es ist ist so eine gewisse Unstimmigkeit. Ja.
Ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel vor kurzem, ich habe auch in Berlin eine Massageausbildung gemacht, mehr oder weniger, eine Arschloch-Massage-Ausbildung. Ja. Ich habe gelernt, wie man Arschlöcher massiert. Und da war eine kleine zierliche Dame, der habe ich dann den Po massiert und die hat mich übers Wochenende schon so angestrahlt und es war so offensichtlich, boah, die will was von mir.
Ja.
Klar, sexueller Kontext, aufgeladen und so. Und ich dachte so, boah, geil, ich hätte voll Bock, mit dir zu vögeln. Und es kam aber nicht dazu, weil ein Kind und hat es nicht arrangiert bekommen und so weiter, hat mich dann aber ein paar Wochen später in München besucht.
Oh.
Das Problem dabei war, ich sitze im Café, ich sehe sie und denke so, ach du Scheiße, ich habe überhaupt keine Lust.
Ja.
Und jetzt kommt so eine Scheißsituation. Ja, fuck, die ist jetzt 5 Stunden nach München gefahren. Natürlich hat die keine Unterkunft außer meine und denkt, wir machen jetzt eine Vögelnacht. Boah. Und ich denke so, boah, fuck, ich habe gar keinen Bock auf dich.
Ja.
Das fängt unbewusst an. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, wie du aussiehst. Ich habe irgendwie keinen Bock, wie du riechst. Dein Parfum nervt mich. Und ich stelle mir jetzt vor, ja, fuck, ich habe so einen sozialen Vertrag, ich muss jetzt später mit dir ins Bett gehen und ich habe jetzt schon keinen Bock auf dich.
Krass, ja.
Und ich merke dann bei mir so, die bessere Antwort wäre gewesen zu sagen, hey, irgendwie, es tut mir leid, ich habe gerade keine Lust auf dich und ich weiß nicht warum. Ich habe dich gemocht, als wir uns kennengelernt haben, aber es ging nicht. Nee, was hat mein blödes Gehirn gemacht? Mein Gehirn dachte so, komm, jetzt nimm die halt ran, die ist willig, die kannst du durchnehmen und alles wird gut. Dann landen wir bei mir in der Wohnung, ich mache an ihr rum, ich leck sie, denke so, boah, fuck, ich habe auch keinen Bock auf ihre Muschi, ich habe keinen Bock drauf, wie sie küsst und so. Und ich merke dann, ich muss extremer werden, damit ich meine Lust künstlich pushe.
Ja.
Und am Ende, das Ganze hat geendet, dass ich ihre Augen verbunden habe, ich würge sie, fix sie gleichzeitig in den Arsch und vergewaltige sie in meiner Wohnung, dass ich in irgendeiner Form Lust bekomme. Und ich habe währenddessen, denke ich so, boah, ich habe nicht mal Bock auf diese Sache, die ich gerade mit ihr mache. Was zur Hölle passiert hier eigentlich?
Ey, what?
Und es ist so ein, die ganze Nacht über ist so ein Fremdkörper in meinem Bett, auf den ich einfach keinen Bock habe.
Ja, boah, erzähl.
Im Nachhinein, ich habe Freunde so, gefragt, so, boah, was hättest du gemacht? Die so, ey, Alter, sag einfach, du hast keine Lust.
Ja.
Und sehr wahrscheinlich passieren 2 Dinge. Entweder die Situation löst sich auf oder du kriegst Lust plötzlich, weil du Wahrheit gesprochen hast.
Ja, stimmt. Und
was für eine Scheißsituation. Echt eine Vergewaltigungsszene ohne Ende. Ich habe hier echt den Rocco Siffredi aus mir rausgelassen und ich hatte null Bock.
Ich sag, Rocco Siffredi ist übrigens dein Spirit Animal.
I know. Rocco Siffredi meine Jugend versaut, der Wichser.
Ich glaube übrigens, dass voll viele von meinen Tinder-Dates so liefen. Nicht von meiner Seite aus, aber ich glaube, dass voll oft ich ein Tinder-Date hatte. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt gerade diese krasse Eingebung und ich erinnere mich an ganz viele explizite Situationen, wo ich auf einem Tinder-Date war und ich einfach glaube, dass der Typ in dem Moment, wo wir angefangen haben, uns kennenzulernen und miteinander zu interagieren, voll keine Lust mehr hatte, aber nicht sich getraut hat, mir das zu sagen und letztendlich voll den krassen Shit mit mir gemacht hat und am nächsten Tag wir nach Hause gegangen sind und ich so dachte, Ja, okay, weil es
was war das?
Ja. Ist auch nicht so geil, war so eine 5 von 10. Und er sich auch so gedacht hätte, ja, hätte ich mir auch sparen können.
Ja. Ja, das ist so eine soziale, wir stecken, glaube ich, ganz oft in diesen sozialen Verträgen. Ah, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich investiert, jetzt habe ich einen Drink mit dir genommen. Und ich glaube, evolutionär, wir sind einfach auch Schnäppchenjäger. Ja, jetzt ist sie da, jetzt ist sie willig, ja, da mache ich es halt.
Ja.
So aus dem tierischen Ding raus. Und ich finde, Lust ist so, ich kann Lust nicht wirklich, ich weiß, wenn ich Lust habe, dann habe ich richtig Bock, da habe ich richtig Lust und dann ist es ein anderer Zustand. Wenn ich Lust produziere oder widerwillig irgendwie mich da hineinbegebe, dann bin ich nicht wirklich ich. Ich bin nicht wirklich ich.
Ja.
Ich fühle mich wie ein anderer Mensch dann. Ja.
Also ich muss sagen, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe, auch dann zu sagen und zu verbalisieren, dass ich dann keine Lust habe. Weil das ist zum Beispiel auch, was ich mir bei meinen Escort-Dates immer vorbehalte. Also ich schreibe auch immer, wir machen genau das, worauf wir Lust haben, und worauf wir keine Lust haben, das machen wir nicht.
Ja.
Und ich kam tatsächlich auch schon in eine Situation, wo jemand gesagt hat irgendwie, ja, wie jetzt? Und ich so gesagt habe, nö. Und der so, was? Und ich so, naja, habe ich ja von vornherein gesagt, aber ist jetzt einfach nicht. Und da bin ich lieber ehrlich mit dir, als mich jetzt irgendwie in irgendeine Situation zu begeben, auf die ich keinen Bock habe und so weiter und so fort. Weil da kannst du dir eine andere versuchen, weil ich glaube, 99% der Leute auf dem Markt machen das. Und warum zur Hölle hast du denn jetzt heute den Abend mit mir gewählt? So. Und die Person war dann im Nachhinein auch so, ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie habe ich das jetzt so überhaupt nicht, ich fand das doof und so, ich habe mich darauf eingestellt, ich habe mich darauf verlassen, und ich war so, ja, ist aber nicht. Also ich bin da ehrlich zu mir und ich bin da ehrlich mit dir, und wenn das nicht wertschätzen kannst,
kannst du sagen,
das ist dein
was
Ding.
Es war?
Ich war ein bisschen krank noch, also das war tatsächlich eher so. Und auch da bin ich eine Zeit lang unehrlich gewesen, weil ich war erkältet und ich hatte das Date irgendwie für einen Freitag vereinbart oder was. Und das war dann irgendwie ein Montag. Und ich habe gedacht, bis Freitag bin ich auf jeden Fall gesund. Aber war leider nicht der Fall. Und am Freitag war ich dann immer noch so, aber ja, komm, du hast es jetzt vereinbart und du willst jetzt auch nicht absagen, weil dann hättest du es ja auch schon ein paar Tage eher absagen können. Und eigentlich geht's dir ja gut genug. Und da gehst du jetzt erstmal irgendwie und gehst erstmal in den Abend rein, quatscht erstmal, guckst mal. Ich hatte auch Lust auf den Typen, weil der kam mir einfach super sympathisch und cool vor, und ich hatte Lust, den kennenzulernen. Und dann haben wir irgendwie ein bisschen was gegessen und dann ein bisschen was getrunken. Dann habe ich einfach festgestellt, nee, das fing damit an, dass ich beim Küssen irgendwie nicht gescheit durch die Nase hätte atmen können und dass irgendwie mein Körper empfindlich war an Stellen, wo der normalerweise nicht empfindlich ist, und ich fühlte mich einfach mäh. Und dann habe ich einfach gesagt,
ja,
nö.
Ja, ja.
Und daran lag es tatsächlich. Ja, aber da bin ich dann voll bei mir geblieben und hab so gesagt, nö, also, weil selbst in der Situation, wo ich dafür bezahlt werde, mehr oder minder, will ich trotzdem bei mir bleiben. Aber ich hab's auch schon ganz oft anders gemacht und hab gedacht, ach komm jetzt, was soll der Geiz? Ich hab's auch schon ganz oft gemacht aus einem Charity-Grund. Also, dass ich mir gedacht habe, da ist letztendlich meine Idee zum Escorting überhaupt erstmal entstanden, dass ich gedacht habe, komm, du hast jetzt eigentlich gar keinen Bock, aber ich glaube, das würde der Person vor dir total gut tun, jetzt mal so richtig befreit Sex zu haben, wo der so klar kommunizieren kann und voll er selbst sein kann. Und dann war das wie so ein Charity-Fuck. So, dann habe ich so.
Das ist ja auch ein Dienstleister-Frame dann. Also,
genau. Also, es war aber damals schon auch bei privaten Dates, also so bei so Tinder-Dates, wo ich dann nach Hause gegangen bin und dann meinen Freunden erzählt habe, ich hatte gar keinen Bock, aber ich hatte das Gefühl, das hat ihm voll gedient. Also habe ich ihm so einen Charity-Fuck gegeben. Ja.
Ja.
Und mir hat mal, der Dr. Alexander Monas und ich haben mal für mich den Namen die Charity für kleine Schwänze gemacht. Weil ich stehe nicht so stark auf große Schwänze, das überfordert mich oft. Und ich weiß unterdurchschnittlich große Schwänze oft sehr zu schätzen. Und dann haben wir mal gesagt, ich bin die Caritas für kleine Schwänze. Okay. Ja, jetzt eine gute Überleitung zu finden zum nächsten Thema, weil von so einer Weirdness ist schwierig. Ja, aber ich habe eine Frage an dich, Jutz, weil was mich super interessiert, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie können wir unsere Lust kontrollieren, können wir sie nicht kontrollieren? Und irgendwie, woran liegt das, wenn wir mal keine haben? Die Sache ist, je mehr du über dich selbst weißt, was dir Lust macht, desto mehr kannst du es ja kontrollieren. Und für mich ist immer so ein bisschen die Frage, wollen wir das überhaupt? Weil ganz oft ist bei mir Lust gekoppelt mit Überraschung. Mit, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Weißt du, ich hab dann einen konkreten Gedanken dazu. Das stimmt. Ich glaube, wo fange ich da an? Es gibt so verschiedene Coaches und Trainer, die wir gemeinsam, glaube ich, beide kennen.
Ja.
Und von einem habe ich einen ganz schlauen Satz. Und der sagt, was wir oft glauben, dass es ein Kontrollverlust ist, ist ein kontrollierter Kontrollverlust. Das heißt, wir wünschen uns ein neuartiges, krasses Erlebnis, aber wir geben uns in einen Container, aber der Container ist geplant. Und auf der anderen, es ist ein bisschen kryptisch, aber was es heißt, ist so, boah, am lebendigsten oder am lustvollsten fühlen wir uns eigentlich, wenn wir von der Brücke springen. Und die Lust wird gebremst, wenn wir wissen, dass ein Bungee-Seil am Bein hängt.
Ja, voll.
Also die größte Lust das größte Erleben ist der Überraschungsmoment, wo ich wirklich außerhalb meiner Kontrolle bin.
Ja.
Weil ich die Umstände nicht kontrolliere oder mich dem Schicksal übergebe, mehr oder weniger. Deshalb gibt es Leute, die mit 300 km/h über die Autobahn fahren. Weil die Lust ist so nah am Tod eigentlich. Ein Fehler, ein Auto, das kreuzt und du bist tot. Und genau in dem Moment ist die Lust am größten.
Ja,
es gibt in der Gestalttherapie... Oh, sorry, sag du.
Nee, mach du erstmal zu Ende.
Ja, und es gibt in der Gestalttherapie einen Satz, den ich ganz hoch halte auch, der heißt, die Angst ist der Wunsch.
Ja, voll.
Das, das dir am meisten Angst bereitet, ist sehr wahrscheinlich insgeheim auch ein Wunsch von dir.
Ja, absolut. Fear is a mask for desire. Lebe ich zu 100%.
Ja,
ja.
Und jeder, glaube ich, muss so seine Übersetzung finden. Ich habe meine Übersetzung zum Beispiel mal gefunden, als ich das erste Mal in der Transe geschlafen habe. Weil ich einfach wissen wollte, wie es ist, weil ich schon immer jemand war, der auch Bock auf anale Stimulation hat. Ich hatte kein Problem, mir ein Dildo reinzustecken und Lust damit zu empfinden.
Ja.
Und ich hatte schon immer auch die Fantasie, boah, wie wäre es eigentlich, einen Schwanz zu lutschen? Also wenn ich als Mann jemand bin, der behauptet, wie ich mir selbst einen blasen kann, niemand anders mir einen blasen. Hey, wie ist es denn, wirklich einen Schwanz zu blasen? Und ich erinnere mich an den Moment, an dem ich eine Transe gebucht habe und ich hatte so eine verfickte Angst davor.
Ja.
Ich hatte Schweißhände. Ich bin 10 Minuten vor diesem Event auf der Straßenbank gesessen und dachte so, Alter, fuck. Und in dem Moment, wo es losging und die über mir stand und ich habe den Schwanz durch den Tanga gesehen und so, habe ich eine Lust erlebt, die so abnormal außerhalb meiner Erfahrung war, dass ich dachte, Alter, ich habe richtig ein krasses Erlebnis gerade und ich bin außerhalb meiner Kontrolle, weil dieser Umstand, diese Situation habe ich noch nie erlebt und ich kann sie gar nicht kontrollieren.
Voll schön.
Und daran halte ich mich fest, weil da habe ich meine Lust richtig kennengelernt und da habe ich wirklich verstanden, was es heißt, die Angst ist der Wunsch.
Ja, voll. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Das ist einfach so. Wenn du dich nicht traust, für einen Job dich zu bewerben und du Angst davor hast, nicht genommen zu werden, dann ist das, weil 100%. Du den Job so sehr willst. Und deswegen, also man kann Angst als Blockade nutzen und viele Menschen nutzen das so als, oh, ich habe Angst, da gehe ich weg. Und für mich ist Angst immer ein Kompass. Wenn ich merke, ich habe Angst vor irgendwas, aha, in die Richtung muss ich also weiter rein, weil da scheint irgendwas zu sein, was ich unbedingt will.
Und das Geheimnis ist eigentlich, in dem Moment, wo du die Angst überkommst, setzt dein Organismus so viel Energie frei, weil dein Gehirn, dein ganzes Wesen ist eigentlich auf die unmittelbare Situation ausgerichtet. Also in dem Moment, wo du sagst, fuck it, ich gehe jetzt auf die Bühne und red vor 1000 Menschen, setzt dein Organismus so viel eigentlich Überlebensenergie frei, dass du plötzlich wahrscheinlich in einen Flow kommst, der so abnormal ist und denkst so, woher kommen diese Worte? Ich habe mir gar nichts überlegt.
Ja, voll.
Wenn du in der Angst drin bleibst, dann fängst du an zu stottern, dann erlebst du genau die Scheiße, vor der du Angst hattest.
Ja.
In dem Moment, wo du sie überkommst, setzt eigentlich dein Erlebnis und eigentlich das Leben an sich erst richtig ein.
Ja, ich hatte das mit diesem Podcast.
Ja.
Voll. Ich hatte immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, Scheiße, sollen wir das wirklich machen? So, was, wenn wir das nicht hinbekommen? Was, wenn das scheiße wird? Was, wenn wir uns vor so vielen Leuten blamieren? Was, wenn das ein verbranntes Projekt wird? Was, wenn es nicht so einfach ist, über all die Dinge zu sprechen? Was, wenn dir das doch Steine in den Weg legt für deinen sonstigen Karriereweg, ne?
Ja, ja.
Wenn du so transparent damit bist und alles Mögliche. Und ich habe einfach jede dieser Sätze konnte einfach transportiert werden in, ich will so sehr, dass es geil wird.
Genau.
Das war alles immer die Übersetzung.
Es ist eine Bewegungsrichtung, also du nutzt die Energie, die da ist und gehst halt vorwärts damit. Ja,
voll. Ich glaub. Und was du vorhin gesagt hast, das kann ich auch total bestätigen, mit dieser Lust im Unkontrollierbaren, im Unerwarteten, wenn du nicht weißt, was kommt. Das ist, glaube ich, warum ich nicht monogam leben möchte. Weil ab einem gewissen Punkt kann ich meinen Partner einfach einschätzen. Und das war in jeder meiner bisherigen Beziehungen. Selbst wenn ich sage, lass uns heute mal das probieren und du darfst mit mir machen, was du willst, dann ist es trotzdem ein, ich weiß, wer mein Partner ist. Und ich weiß, was er macht und was er nicht macht. Und er kennt meine Grenzen. Und neue Dates, deswegen liebe ich erste Dates so sehr, weil ich habe keine Ahnung, wer die Person ist, die vor mir steht. Ich kann die null einschätzen. Das Date könnte mega geil werden oder richtig scheiße. Und allein dieser Zustand, dieses Ungewisse, sorgt dafür, dass ich so viel Lust verspüre. Und das ist so voll mein Thema. Und witzigerweise auch das mit dem, wo du gerade gesagt hast, man gibt sich selbst einen Container. Weil das ist, was wir für unser Experiment gemacht haben. Wir haben uns einen Container gegeben von mach alles, was du willst, unter den und den Umständen und ich kann es nicht kontrollieren. Aber der Container war das und das war genau der Struggle, den ich hatte. Ich konnte mich nicht wirklich reinfallen lassen, weil ich wusste, die Bewegung des, was wirklich passiert, ist eigentlich begrenzt.
Es ist begrenzt
und ich habe die
Container,
Kontrolle hier.
Genau.
Ja.
Voll. Aber auf der anderen, also wenn ich noch eine Sache ergänzen müsste zum Thema auch monogam zum Beispiel leben, was ich liebe auf der anderen Seite ist, zu glauben, meinen Partner zu kennen. Zum Beispiel eine Partnerin zu haben, die nur Blümchensex macht. Und an einem Tag, keine Ahnung, vielleicht haben wir was getrunken, vielleicht sind wir ein bisschen extra horny oder irgendwie im Urlaub, du kennst es, neuer Container, könnte man auch sagen. Mhm. Und plötzlich zeigt ihn die Seite und wird eine fucking Domina und spuckt mir in den Mund oder so. Mhm. Und in dem Moment kann Lust richtig krass spiken, weil dann habe ich dieses wieder out of the box. Also ich dachte, der Container ist die Person, die ich kenne. Und plötzlich gibt die mir Ohrfeigen und Alter, ich kenne dich gar nicht so, kann mich unglaublich inspirieren und stimulieren. Und das schätze ich sehr an einem Sexualleben oder in einer Sexualität, die auch neue Dinge ausprobiert, weil du halt auch eine Person, von der du glaubst, ich kenne dich schon so und so viele Jahre, nochmal neu erleben kannst.
Ja, das stimmt. Das kommt also dann auch auf die Kommunikation miteinander an. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo diese mega klare, offene Kommunikation, die Nils und ich miteinander haben, vielleicht auch ihre Schattenseiten hat. Weil wir haben über jedes Szenario, was wir nur erdenken können, immer schon mal gesprochen. Und ich weiß alles, worauf Nils steht. Also ich meine, das ist eine relative Faustregel, weil Nils steht auf alles. Aber das ist so, ich wäre, wenn der jetzt rauskommen würde und der ist eigentlich gerade arbeiten und der muss noch 4 Stunden arbeiten und der wird hier jetzt reinkommen mit einem Polizeianzug und mit 2 Männern hinter sich und würde sagen, gehen Sie auf die Knie, wäre ich nicht überrascht. Das ist leider Fakt. So, ich wäre so, oh krass, aber ich wäre so, naja, also echt? War klar, dass das voll sein Ding ist und es ist so, das ist ja voll. Das ist echt ein bisschen schade eigentlich fast, ne?
Ja. Da ist Transparenz teilweise so transparent, dass es irgendwie zu durchsichtig ist.
Richtig, genau.
Ja.
Naja.
Wow, Lust.
Interessant.
Krasses Thema.
Ja, genau, das ist das Thema. Ja, aber wir waren gerade schon beim Sexperiment. Jones, willst du starten oder soll ich direkt?
Ich will starten, weil das ist eine direkte Überleitung, weil mein Gedanke, dass plötzlich eine Drecksau aus einer Person rauskommt, die ich meine zu kennen. Geil. Oh, Miss Lady B hat gestern abgeliefert, ey. Wir hatten ja unser Experiment, du hast es ja gerade eben schon kurz erwähnt, Kontrollverlust im Container. Das heißt, unser Partner, oder es war offen, wer der Partner ist und wer der ertragende Part ist. Aber so wie ich gehört habe, war ich und du jeweils der in einem Rollenspiel, der benutzt, behandelt, sinnesentzogen irgendwie bespaßt wird.
Ja.
Und Lady B hat sich gestern gedacht, so, dem gebe ich es richtig, die 2 Stunden. Und hat sich ein komplettes Outfit mit Ketten und drum und dran und Augenbinde gekauft. Und hat mich erstmal schön hier an meinen IKEA-Wackelstuhl festgebunden. Hat mir ein Halsband angelegt, Armketten. hat sich einen Dildo aus meiner Asservatenkammer gezogen und dachte erstmal, der kriegt hier gar nichts, der darf mich mal mit seinem eigenen Dildo ficken.
Oh.
Und dann saß ich hier auf dem Boden und Lady B, also was ich zum Beispiel ganz gerne mag, ist nicht sehen, aber ich höre Schritte.
Okay, ja.
Und ich habe in meinem Kopf so eine Fantasie und ich sehe so den Eiffelturm über mir stehen. Weißt du, so klack, klack, links und rechts ein Bein. und ich weiß nicht, wo es ist, aber ich weiß, irgendwo in meinem Gesichtsfeld ist gerade eine Muschi, auf die ich richtig Bock habe und ich sehe sie nicht, verdammte Scheiße.
Ja.
Und Lady B hat sich dann ungefähr so eine halbe Stunde mal bedienen lassen, indem sie mir einfach nur ein Dildo in die Hand gegeben hat und ich durfte so ins Dunkle stechen.
Ja.
Hat sich dann ab und zu so ein bisschen auf mein Gesicht gesetzt, hat sich lecken lassen und ist dann wieder mal weggelaufen, hat sich gedacht, nö, ich gehe jetzt eine Viertelstunde aufs Bett und ich mache es mir selbst und du darfst nichts hören, darfst nichts sehen. Ich sag's dir einfach nur kurz, ach du, ich geh jetzt mal, ich lieg hier und mach die Beine breit. Und das, weißt du, dieses Thema Ambivalenz, ich hasse es und gleichzeitig habe ich einen riesen Ständer.
Ja.
Ich hasse dieses Leid und ich find's mega geil.
Ja, voll.
Und das hat sie dann ungefähr so eine Stunde lang mit mir gemacht, die Bitch.
Ja.
Und wie, wo ich gerade auf die Idee kam, war, sie hat sich dann überlegt, oder ich glaube, sie hat so eine kleine Grenze von sich getestet. Sie hat sich auf mein Gesicht gesetzt und hat sich mal schön ihren Po lecken lassen.
Okay.
Und ich fand's mega, mega geil. Ja. Und ich habe gemerkt, das ist so ein Schamding, sie will's nicht, aber sie will's.
Ja.
Und gleichzeitig kriege ich so genau das, was ich will, aber nicht mir nicht traue zu nehmen manchmal. Boah, und ich hatte eine Erregung, dass ich dachte, ich explodiere da unten.
Boah.
Und das war so ein ziemlicher, geiler, lustvoller, out-of-control-Moment.
Ja.
Und mit dem hat sie mir dann auch echt die Krönung gegeben, hat mir echt krass eingeblasen gleichzeitig, dass ich so richtig, richtig krass gekommen bin. Und zwar so krass, dass ich so eine Stunde danach immer noch so Buddha-mäßig nachdenklich zufrieden auf meinem Bett gesessen bin und dachte so, ach, das Leben ist schön.
Ja, ich verstehe es. Voll leer geblasen. Der ganze Voll Körper fühlt sich gut an.
So,
alles ist gemütlich.
Richtig gut. So, ja. Richtig ausgedrückte Zahnpastatube.
Ja.
Eine richtige war ein geiles Sexperiment. Ich habe ein Fable dafür. Ich bin ein Switcher. Ich kann beides ganz gerne und ich bin in so einer Phase, wo ich sehr dominant bin tagsüber und ich habe das voll genossen, der unterwürfige, überhaupt keine Kontrolle Typ zu sein, der es richtig besorgt bekommt.
Ja,
geil. Ein geiles Erlebnis. Ja,
ja, nice. Eine Stunde habt ihr gemacht?
Boah, ich habe die Zeit richtig krass vergessen. Ich glaube, am Ende waren es so fast zwei.
Ah ja.
Aber
ja.
Kein Zeit-Tracking.
Ja, wir haben tatsächlich, also wir wollten genau auf die Uhr gucken.
Aha.
Es war nämlich so, wir waren grillen bei Freunden und wir hatten ja eigentlich gar nicht geplant, gestern das Experiment zu machen, aber dann mussten wir das ja aus organisatorischen Gründen dann reinschieben quasi. Und dann ist Nils länger dort geblieben und ich bin früher abgehauen, um dann hier vorzubereiten und mich ready zu machen. Und dann lag ich schon gefesselt, mit Augen verbunden, mit Oropax in den Ohren. Boah. Mit einem, dem T-Shirt, was ich bei unserem allerersten Date anhatte, so ein Schlafshirt von AC/DC und Over, also so Knee-Socks, so Schulmädchenmäßig.
Boah.
Auf dem Bett im Schlafzimmer und hab dann aber vergessen, dass ich den Schlüssel mitgenommen hatte und ihm die Tür noch aufmachen musste, als er klingelt. Tja, schade. Das ist das, was die in Pornos nicht zeigen, ne? Ja, das reale Leben. Also musste ich mich da erstmal wieder rauswinden. Die Tür aufmachen. Bin dann wieder ins Schlafzimmer, hab dann festgestellt, dass ich die obere Tür noch gar nicht aufgemacht habe. Das bringt mir auch nichts, wenn er gleich klopft. Hab die nochmal schnell aufgemacht und bin dann mit meinen Söckchen so ganz schnell um die Ecke, dass ich noch doch wieder auf dem Bett liege. Und ich hatte vorher überhaupt keinen Bock. Ich hab mich tatsächlich künstlich in Bock-Mode versetzt, weil ich dachte, sonst wird das ein einziges Desaster. Und habe mich ungefähr 15 Minuten das mir selber gemacht und gleichzeitig Pornos geguckt, bis ich so richtig klitschnass war. Und dann habe ich quasi mich angezogen und mich fertig gemacht.
Mhm.
Und dann hatte ich auch Bock. Und dann kam Nils nach Hause und kam erstmal die erste Viertelstunde gar nicht rein. Weil der hat sich gedacht, ja, wenn hier die Tür zu ist zum Schlafzimmer, dann liegt die da bestimmt, die brauchen wir gar nicht meinen, dass wir direkt loslegen. Und dann kam er rein und zwar sehr leise und dann habe ich gedacht, jetzt will der bestimmt ganz leise alles Mögliche machen. Ich habe ja auch sehr schlecht gehört durch die Oropax drin, aber so viel haben die jetzt auch nicht tatsächlich an Lautstärke weggenommen. Nächstes Mal muss ich so diese Bauarbeiter-Ohrmuscheldinger.
Diese richtige, ja.
Ja. Und dann habe ich immer versucht zu hören, wo er gerade ist und was er gerade macht. Aber musste ich mir keine Mühe geben, weil plötzlich war ein Lärm in diesem Schlafzimmer und der hielt sich für, glaube ich, 10 Minuten. Der hat da an Sachen rumgeschraubt und hochgehoben und auf den Boden gestellt und ich habe gedacht, was macht der da? Ich habe gedacht, der baut eine Maschinerie.
War kurz vorher bei Ikea oder was, ja, hat sich ein neues Bett zusammengebaut.
Wirklich, und dann habe ich gedacht, oder wir haben eine Hantelbank im Schlafzimmer und dann dachte ich, oh mein Gott, der macht die Hantelbank leer, weil der ist nämlich, die Hantelbank ist eine Chaos-Ecke, da liegt alles mögliche rum, da liegen voll viele Klamotten von mir und irgendwelche Sachen, die wir da wegschmeißen wollen. Und der räumt das jetzt alles leer und will mich auf die Hantelbank verfrachten. Und das fand ich schon wieder, das hat mich ein bisschen geil gemacht, aber Fakt ist, er hat einfach nur ein Stativ aufgestellt mit einer Kamera, weil er die Scheiße filmen wollte. Und brauchte aber ewig, um das richtig einzustellen, weil es nicht geklappt hat. Naja, und dann fing er an und weißt du, womit er angefangen hat, der Bastard?
Okay, lass mich raten. Kitzeln, der
Nachdem
Wichser.
Nachdem ich letzte Mal gesagt habe, Kitzeln ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ja.
Wir waren uns einig, Kitzeln ist die schlimmste Folter. Ey.
Hat er sich das direkt zu Herzen genommen, hat sich so ein scheiß Federding geholt und ist immer... Ja, und als immer, der schlimmste Move war, wenn er unter, oh Gott, ich habe mir da gerade hingefasst, jetzt muss ich schon wieder hier, oh, unter meinem Kinn am Hals bin ich schon mein Leben lang unendlich empfindsam und kitzlig. Und dann hing ich da gefesselt und habe die ganze Zeit so mein Kinn auf meinen Brustkorb gedrückt, damit er nicht an meinen Hals kommt und lag da, wusste ja nicht, dass ich gefilmt werde und lag da wie so ein Spasti mit drei Doppelkinn, weil ich nicht wollte, dass der an meinen Hals kommt. Und dann hat er immer so irgendwo gezwickt, so irgendwo am Fuß, dass ich dachte, ich wäre jetzt safe und habe mich dann wieder gehen lassen. Dann ist er sofort wieder an den Hals. Und das hat er bestimmt eine Viertelstunde nur gemacht und ich war richtig sauer. Ja, der hat richtig mich gequält. Und dann hat er mir irgendwie einen Plug reingesteckt in meine Muschi und dann musste ich den drin halten. Und der ist die ersten zwei Male einfach so rausgerutscht, da hat er mich dafür bestraft. Und dann beim nächsten Mal musste ich ihn drin halten. Dann hatte ich irgendwie schon nach einer Viertelstunde Muskelkater davon, dass ich mit meinen Scheidenmuskeln den jetzt drin behalten muss. Oder Beckenbodenmuskeln, was auch immer. Dann hat er Wäscheklammern genommen und hat Wäscheklammern in meine Unterlippe gemacht, sodass meine Unterlippe so hinten rüber hing. So alles, sodass ich richtig schön aussehe auf dem Video, weißt du? Und ich hab nur mit dem Mund, mit der Unterlippe so nach unten gesagt, ich schwöre dir, wenn du mir Klammern an die Nippel machst, weil das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. Wirklich. Das ist Mord-Totschlag. Und das war so, im Nachhinein hat er gesagt, dass es sogar sein Plan war, aber dass er in dem Moment davon abgesehen hat. Ja, dann hat er mich die ganze Zeit mir den Schwanz in den Mund gesteckt, immer wieder in meinen Hals. Und es war echt interessant, dass ich immer nicht wusste, von wo er kommt und wo er gerade ist, weil zwischendurch war er einfach auch 10 Minuten weg. Und dann war ich immer so, was macht er jetzt gerade? Und verdammt, es war auch interessant, gar nicht zu sehen, was da passiert, weil ich manche Spielzeuge komplett falsch eingeschätzt habe. Zwischendurch ist er mit so einem Plastikpaddel, letztendlich, womit man schlägt, hat er über meinen Körper gleiten lassen und das fühlte sich an wie so ein dicker Pinsel aus dem Farbmalkasten, den du in Wasser steckst, dann in eine Farbe und mit dem der mich anmalen würde. Ich war 100% davon überzeugt, dass der mich gerade anmalt. Ich dachte, der schreibt mir so Slut und sowas irgendwo hin. Und ich ihm schon 3 oder 4 Mal gesagt, ey, wenn du mich anmalst, ne? Und er immer so, du hast ja gar nichts zu sagen. Und am Ende hat er mich gar nicht angemalt. Ja. Und dann hat er mir immer den Schwanz in den Mund gesteckt und den so richtig tief gedrückt. Und weil der in so einem komischen Winkel kam, weil der saß quasi auf meinen Brüsten, was übrigens schon total wehtat. Und dann hatte ich den Mund offen, aber der kann den ja maximal gegen meinen Gaumen drücken und dann versuchen, daran weiterzureiben. Das heißt, ich habe immer Luft bekommen, das war kein Breathplay. Aber gleichzeitig war das echt so, echt unangenehm. Und er hat es immer wieder ausgereizt. Er hat das, glaube ich, 5 Mal gemacht. Ich habe heute auch ein bisschen Halsschmerzen. Und dann kam der Finish. Ach nee, dann hat er mich gevögelt zwischendurch. Und das hat sich ganz komisch angefühlt, weil ich vorher diesen Plug drin hatte und meine Scheidenmuskeln angespannt hatte. Hat sich das total komisch angefühlt. Ich hatte wie, als wenn ich schon Muskelkater in der Vagina hätte irgendwie. Und dann haben wir halt gevögelt. Und sagen wir mal, ich war zu der Zeit auf dem größten Lustlevel und das war maximal eine 7 von 10. Also ich war echt nicht so mega da bei diesem Sexperiment tatsächlich. Das passiert ja nicht so oft, aber es ist passiert. Und Dann hat Nils Folgendes vorbereitet. Und zwar eine Kerze mit Kerzenwachs. Das haben wir noch nie miteinander gemacht. Boah, und ich habe das auch erst einmal mit jemandem gemacht. Aha. Und es ist kein Schmerz, den ich mag. Und ich habe es null erwartet. Und dann nimmt er diese... Also,
wenn er überraschend kommt, ist er richtig krass.
Dann ist er richtig, also wirklich, ich bin
durchgedreht. Ich habe ja jetzt gelernt, du magst keine Überraschungsschmerzen, von daher.
Genau so, ja. Und dann hat Nils auch, es ist ja so, dass je höher du sozusagen die Kerze hältst, desto mehr hat der Wachs ja schon in der Luft die Chance, gewissermaßen abzutrocknen. Und er hat aber Angst gehabt, dass er mich da nicht trifft und hat deswegen die Kerze auch gar nicht, also so 10 Zentimeter von meinem Körper ungefähr gehalten. Das heißt, es war auch echt heiß, ne? Und ich wusste einfach nicht, was kommt. Und dann kam er mit irgendwas Kaltem, irgendeinem Spielzeug oder so, und hat damit über meinen Körper gefahren und dann mit seiner Hand, die angenehm warm war. Nochmal was Kaltes, nochmal mit seiner Hand, nochmal was Kaltes und dann der Wachs. Und ich habe null damit gerechnet. Und ich habe geschrien und angefangen zu heulen, instant. und er war sofort so, oh mein Gott, sorry Babe, war das so heiß? Und in dem Moment habe ich erst gecheckt, was es war. Und es war einfach, dieser Kerzenwachs war im ersten Moment stechend heiß und hat sich dann nochmal für eine Sekunde intensiviert. Das ist ja was dieser Wachs nun mal macht, wie das nun mal funktioniert. Und dann kühlt er sofort ab. Aber ich habe diese Sekunde gar nicht abgewartet, sondern ich habe einfach gedacht, das wird jetzt immer schlimmer. Und ich war total in Panic-Mode und ich war voll am Heulen. Und obwohl ich wusste, dass er das danach nicht mehr machen wird und er gesagt hat, oh, es tut mir leid, Babe, es tut mir leid, und er mir noch so einen Kuss gegeben hat und mir das so abgemacht hat und dann mich irgendwie mit so einem kühlen Waschlappen oder was mir da hingelegt hat, und ich war trotzdem, es war vorbei und ich habe bestimmt 7 Minuten geheult, weil das auch gleichzeitig, dass wenn in dem Moment, wo dieses Ventil aufgedreht wurde, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie da noch ganz viel anderes war, was ich in dem Moment einfach rausheulen musste. Und dann, das war auch gar nicht unangenehm, sondern ich wollte einfach heulen. Und dann haben wir kurz gesprochen, weil es war erst 1,5 Stunden um und er hatte noch andere Sachen geplant, und dann haben wir kurz gesprochen, er so, hey, sollen wir hier aufhören? Und ich so, nee, alles gut, mach ruhig weiter. Und dann hat er nachher gesagt, nee, ich habe keinen Bock, ich habe jetzt Bock, dich in den Arm zu nehmen, Bock, mit dir zu kuscheln, wir hören jetzt auf. Und dann haben wir aufgehört. Und dann haben wir uns, ja, dann hat er gesagt, boah, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Und ich glaube, dass, wir haben nicht weiter besprochen, warum er das gesagt hat, aber ich glaube, das war einfach so, dass er mega die krasse Sorge gespürt hat und die krasse Angst in dem Moment, wo ich so reagiert habe.
Das war die Handbremse, ey. Da dachte er sich, oh Gott, ich habe die Frau zerstört.
Ja, ja, voll. Und ich habe mich im Nachhinein dieses Wachs genommen und mir das über den Arm gemacht, ne? Das war easy peasy, wirklich. Und ich habe das sogar aus der gleichen Höhe gemacht. Es war wirklich so immens, dieser Überraschungseffekt, dass ich nicht damit gerechnet habe und es nicht kontrollieren konnte. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht in dem Moment.
Ja, kann ich vor. Boah. Also Nils, ey, der Nils sollte Performance-Künstler werden oder so.
Ja, ich schwöre, wird er auch.
Was für eine Palette.
Ja, und er hatte noch Sachen, die er noch nicht gemacht hat, die er mir jetzt aber auch nicht verraten hat, weil wer weiß.
Übel.
Ja, und danach Eisbucket. Haben wir ganz viel gekuschelt.
Eisbucket.
Ja, er wollte mit Eiswürfeln ankommen. Er hatte, dann ich nehme so die Augenbinde ab, links neben mir so ein Nutella-Glas. Ich so, was hattest du damit vor?
Und ich schwöre dir, der hat Rocco Siffredi, hat in der Garage gewartet auf euch.
Oh Gott, ja.
Er hat Rocco Siffredi gebucht. Ich kann es mir richtig gut vorstellen.
Ich habe auch, um ehrlich zu sein, zu 50% damit gerechnet, dass eine andere Person...
Da kommt eine Gang, oder? Du hast bestimmt gedacht, da kommt so eine Ghetto-Gang und die lässt mich jetzt richtig rund.
Ja, aber er hat mir dann nachher, als wir drüber gesprochen haben, hat er gesagt, nee, das wollte er nicht beim ersten Mal machen. Wenn wir sowas häufiger machen, dann wird das auf jeden Fall integriert, aber beim ersten Mal wollte er das unter uns zweien halten.
Boah, okay.
Nils, boah, der Bubu-Bär wieder. Der Bubu-Bär macht doch solche Sachen nicht.
Ich bin richtig inspiriert. Lady B hat jetzt schon feuchte Hände, wenn sie das hört. Ich bin richtig inspiriert, mal ordentlich den Bubu-Bär steppen zu lassen. Ja. Okay. Mann, Nils, was für eine Inspiration, alter Schwede.
Ja, was war unser Learning? Haben wir was gelernt?
Volle Enchilada. Was gibt's zu lernen? Ich glaube, jetzt mal den Kontext als Ganzes betrachtet, geil ist halt nur, wenn es geil ist.
Ja, stimmt.
Und das hat viel mit der Situation zu tun, und ich wünsche mir, dass solche Spiele entstehen können aus einem Impuls von, boah, ich habe jetzt schon Bock, und dann machen wir was Geiles.
Ganz genau. Wenn ich im Flow gewesen wäre, wäre das, glaube ich, alles ganz anders gewesen. Dann hätte ich auch in der Situation anders reagiert, aber ich war die ganze Zeit im Widerstand. Und ich wollte es gar nicht sein. Ich war im Widerstand mit im Widerstand sein.
Ja.
Also, ne? Kennst du das? Ich lag da so und ich war so, lass dich jetzt fallen, Jackson, schalt jetzt den Kopf auf, genieß das. Boah. Oh, wie interessant, dass du jetzt gar nicht weißt, wo der ist. Und dann habe ich, aber dadurch, dass ich mich so rein, das ist wie bei der Hypnose, wenn du denkst, bin ich jetzt schon am Schlafen? Jackson, jetzt halt die Schnauze, du sollst jetzt nicht denken. Du sollst dich jetzt auf die Hypnose konzentrieren. Nein, du sollst dich gar nicht konzentrieren. Oh, und dann funktioniert es nicht. Genau so war ich gestern. Und dann war ich wütend darüber, was es so war, und ich war im kompletten Widerstand und habe deswegen so in Anführungsstrichen wahrscheinlich überreagiert, was normalerweise so gar keine Reaktion gewesen wäre. Also Fakt, egal wie sehr wir uns hier pflichtbewusstseinstechnisch für Sexperimente und organisatorisch so hingeben und sonstiges, aber geil ist es schon, wenn es im Flow ist. Und wenn du keinen Bock drauf hast und es einfach aus Pflichtbewusstsein machst, weil du vorher einen Termin gesetzt hast, dann wird es auch maximal nur so und so gut, und kannst du eigentlich auch sein lassen und sagen, weißt du was, heute ist nicht, lasset uns nächstes Mal nochmal probieren.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Aufruf an alles Ja, du tust dir nicht wirklich gut damit, dich zu Dingen zu zwingen. Punkt.
Ja, und tust du nicht.
Das ist eine Lebensweisheit. Ja? Wenn du dich zwingen musst, ist es wahrscheinlich scheiße.
Ja, ja, absolut.
Da gibt es dieses geile Zitat: If it smells like shit, and it looks like shit, and it tastes like shit, it is shit.
It's probably shit, ja.
It's shit. Und wenn du keine Lust hast und du kannst dich nicht dazu aufraffen und du brauchst Alkohol, hast du keinen Bock. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Lebensweisheit.
Ja.
Und gerade beim Sex, ey, das. Ich habe immer so. Ich denke gerade so darüber nach, wie viele Male ich Sex hatte, obwohl ich keinen Bock auf Sex hatte. Und dass mein Bild oder meine Lust auf Sex auch irgendwie beeinflusst hat.
Ja.
Weil wenn ich unter einem schlechten Zustand es trotzdem mache, dann hat es ja irgendwie eine negative Assoziation.
Ja.
Und. Boah.
Und das kannst du gar nicht trennen. Selbst wenn du dir ja. das bewusst machst und denkst, hey, ja, aber wenn du richtig Bock hast, dann hast du ja richtig Bock, ja. das ist ja dann anders. Es ja, kommt ja. trotzdem am Ende in eine Gesamtwertung zum Thema Sex.
Ja,
und wenn du dich die ganze Zeit zwingst, ne? Ich glaube übrigens, dass das etwas ist, was vielen erwachsenen Frauen passiert. Ich glaube, dass wenn Frauen sich in ihrer Jugend und in viel dazu zwingen, aufgrund der, also weil man ihren Partner glücklich
Punkt
machen möchte
dich.
Oder sonstiges,
Aha.
dann bist du irgendwann ab einem gewissen Alter von 30, 35, 40 Jahren nicht mehr dazu in der Lage, Sex überhaupt als lustvoll zu empfinden. Und ich habe ganz oft Kunden, mit denen ich mache Coaching die meiste Zeit, also oder meistens in meinen Escort-Dates. Und da geht es auch ganz oft darum, irgendwie, meine Frau hat und bei meiner Frau ist das so und so. Und ja. oder meine Ex-Frau oder meine Freundin oder was auch immer. Und das ist ganz oft so, nee, meine Frau hat grundsätzlich gar keinen Bock auf Sex. Und ich bin so, das war bestimmt nicht immer so. Und aber das ist halt dieses, wenn man nicht den Mund aufmacht und sagt, und das ist das, wo dieses Pflichtbewusstsein, wenn du dir im Vorhinein denkst, ja, ich mache es jetzt, um Soll zu erfüllen, ich mache es jetzt, um irgendjemandem gerecht zu werden, aber du tust dir damit keinen Gefallen. Weil wenn das Endergebnis ist, dass du am Ende gar keine Lust mehr empfindest und dein Mann irgendwie fremdgehen muss, in Anführungsstrichen, weil er wiederum nicht die Eier hat, zu sagen, er hat keinen Bock auf diese Sache und er braucht ein anderes Agreement, sonst funktioniert diese Beziehung nicht mehr. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Seid wahr zu euch selbst, so wie ich das jetzt, ich meine, ich sag das jetzt hier gerade und ich weiß genau, dass Nils diese Folge hören wird und sich denken wird, yo, Babe, machen wir wohl nächste Mal lieber im Flow. So, ne? Seid lieber ehrlich mit euch und mit anderen, weil alles andere, das bringt euch nicht weiter. Langfristig bringt euch das nicht weiter und ihr könnt die Konsequenzen vielleicht gar nicht so vorhersehen.
Ja. Boah. Ich habe da viele Gedanken dazu auch, ja.
Ja.
Ich glaube, weißt du, ganz oft, es gibt ja aus dem Coaching, kennst du bestimmt auch, wenn ich so paradoxe Interventionen sage.
Ja.
Also Probleme entstehen meistens dadurch, dass ich es nicht kann, ich habe gerade keine Lust, fühle mich aber schlecht, weil ich sollte Lust haben und setze mich unter Druck.
Ja.
Und das Beste, was du dann eigentlich als Paradoxie tun kannst, ist sagen, nee, fuck it, ich habe jetzt ein Jahr lang keinen Sex. Und ich fühle mich gut dabei.
Ja.
Und sehr wahrscheinlich hast du nächste Woche plötzlich Bock auf Sex.
Ja. Ich mache
eine paradoxe Intervention. Du löst das Problem, indem du dich einfach drauf einlässt oder genau das Gegenteil von dem tust, was du denkst, dass du tun oder sein solltest.
Ja. Das gebe ich immer Studenten als Tipp beim Lernen. Wenn du du musst lernen und du hast null Motivation, aber du fuckst dich die ganze Zeit darüber ab, dass du eigentlich
sollte,
lernen müsstest.
Ich sollte.
Und du bist die ganze Woche gestresst, hast aber nicht gelernt und hast das Gefühl, du hättest schon 35 Stunden gelernt, weil du bist ja die ganze Zeit schon gestresst. Dann, wenn du keinen Bock hast, mach was komplett anderes. Schmeiß den Laptop und alle Lernunterlagen weg, so weit wie du kannst. Und gönn dir einfach mal 1, 2, 3 Tage, wo du nichts anderes machst. Und dann wirst du viel mehr in einen Flow kommen, lernen zu wollen, als wenn du dich die ganze Zeit drüber abfuckst, dass es bis jetzt noch nicht geklappt hat.
Übrigens auch ein Pro-Tipp, du bringst jetzt gerade auf Studieren und so weiter. Es gibt voll viele Männer, die haben nur eine einzige richtig große Angst. Und das ist, wenn sie das erste Mal mit einer Frau Sex haben, dass sie da keinen hochkriegen. Und die beste paradoxe Intervention, die ich kenne, ist zu einer Frau zu sagen, boah, ja, ich habe Bock auf dich und ich werde gleich keinen hochkriegen.
Ja.
Weißt du, was dann passiert?
Dann kriegst du einen hoch.
Du kriegst einen hoch.
Ja.
Und das ist so geil.
Ja.
Pro-Tipp.
Das hat der Vincent gemacht.
Total unangenehm. Total unangenehm. Aber in dem Moment, wo du sagst so, boah, wir gehen gleich ins Bett, warte ganz kurz, bevor wir anfangen, ich werde keinen hochkriegen.
Ja, ja,
und
genau.
Du wirst den geilsten Sex haben.
Ja.
Wer hat das gemacht bei dir?
Der Vincent hat das gemacht. Ja. Ich hatte ja so einen kleinen Techtelmechtel mit dem Vincent und gleichzeitig hatte mein Girlfriend auch ein kleines Techtelmechtel mit dem Vincent und dann hatten wir so eine kleine Dreiecksgeschichte und er hat ihr das gesagt und er hat mir das gesagt und also wir hatten tatsächlich keine persönliche Interaktion, aber bei ihr sollte es dann doch funktioniert haben und bei einem anderen Date, was er in der Woche hatte, sollte es auch funktioniert haben, nur weil er die ganze Zeit durch die Gegend gerannt ist und gesagt hat, ich werde eh keinen hochkriegen, beim ersten Date kriege ich sowieso keinen hoch, also das weiß ich schon von mir, das ist so und dann war es genau andersrum.
Genau, perfekte paradoxe Intervention. Auch für Frauen. Boah, ich krieg nie einen Orgasmus.
Ja, oder ich werde nicht feucht.
Stell dich schon mal drauf ein, ich werde auf keinen Fall feucht. Du wirst genau das Gegenteil erleben.
Ich werde es nächstes Mal ausprobieren. Ich habe das tatsächlich noch nie aktiv angewandt und ich habe manchmal so eine Situation, wo ich auch denke, ey, ich bin gerade voll geil, ich habe voll Bock, warum zur Hölle werde ich gerade nicht feucht? Ne, so wie manchmal Männer denken, ey, ich habe voll Bock auf Sex, warum geht er jetzt nicht hoch? Ich werde das nächstes Mal machen, mal gucken, was passiert.
Und warum ich drauf komme übrigens, weil wir haben gerade von Paaren, die jetzt keinen Bock mehr aufeinander haben, gesprochen und so weiter. Oder eh nicht kommen oder irgendwie eine der perfekten paradoxen Interventionen für Paare ist es, voreinander zu masturbieren.
Ja.
Das hat du beweist damit, dass dein Orgasmus unabhängig vom Partner ist und du beweist dir damit selbst, dass du an sich schon alles ohne Partner kannst und du nimmst den Druck weg, dass dein Partner dich zum Orgasmus führen muss. Das heißt, du auf der einen Seite hast du ein bisschen mehr Selbstverantwortung und auf der anderen Seite hast du mehr Selbstvertrauen, weil du kannst dir selber beweisen, dass du kommen kannst mit dir. Und wenn du das vor deinem Partner machst, ist es eine unglaublich starke Übung.
Ja, ich halte das auch bis jetzt immer noch für eines der coolsten Experimente, die wir gemacht haben.
So cool,
Und können wir das wieder machen? Geile Übung. Du kannst es jederzeit machen, du musst ja nur einfach kein Experiment damit haben.
Richtig gut, ja.
Ja, voll. Okay, jetzt reden wir den ganzen Zeit schon über Lust und Unlust, aber was uns jetzt tatsächlich Lust bereitet, das haben wir jetzt noch in petto. Top 3 ist am Start und wir haben Top heute die Top 3 Sachen, die uns Lust bereiten, beziehungsweise die uns antören.
Boah, ich bin nicht vorbereitet.
Ach so, meine Begriffe sind mir innerhalb von einer Minute eingefallen. Gut,
aber du fängst jetzt an.
Ja, okay. Auf Platz 3, ich habe es gerade schon mal angeteased. Mein Nacken und die Seiten meines Halses. Wer da rangeht mit Fingern, mit wenn man mich aufs Kinn küsst und mit dem Bart drankommt, wenn man dort küsst oder leckt oder sonstiges, insbesondere meinen Nacken, so wenn ich im Bett liege und man hinter mir liegt, so in der Embryostellung. Ich kann null Bock haben. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wenn du da lange genug zugange bis ich am Start bin. Selbst wenn ich vorher sage, nee, und jetzt nicht, und ich muss jetzt auch schlafen, da kriegst du mich. Wirklich. Das ist wie so ein Safe-Bed. Und es ist einfach so, du darfst nicht die ganze Zeit an der gleichen Stelle rumspielen, sondern es muss ein sehr subtiler, ganz leichter, hauchdünner Reiz sein, der immer wieder den Ort wechselt. und dann geht aber ab die Post.
Ja. Cool. Okay. Jetzt kommt meine Nummer 3.
Ja.
Meine Nummer 3 würde ich sagen, sind Nylons.
Oh ja.
Ich habe so einen Hänger auf Strapse und Nylons, weil die Beine und so diesen Weg zur Muschi so glorifizieren. Das ist wie eine wunderschöne Baumallee auf dem Palast zu.
Oh, was für ein schönes Bild. Oh
Mann, weißt du, was ich meine? Vorhin habe ich gesagt, es ist wie, als würde der Eiffelturm über mir stehen. Das hat so was Archaisches. Boah, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich habe da so viele Bilder, die auf mich einprasseln. Das hat so was, ich stehe auch auf Ältere, und das hat so was Erwachsenes, so Sekretärinnenmäßiges. Boah,
geil.
Mega, boah. Ich stehe so auf Nylons, Hammer.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich liebe ja meinen Körper und bin zu 100% zufrieden mit mir, aber dass ich keine Nylons tragen kann, das ist echt ein Defizit. Weil wenn ich mir, das ist einfach, ich habe halt so eine echt gebärfreudige Figur. Und selbst wenn wenn ich 50 Kilo wiegen würde, ich würde nicht zierlich aussehen, weil ich immer noch so eine Sanduhrfigur habe und weil ich immer noch ordentlich was auf meine Hüftknochen stehen schon so weit auseinander, dass ich gar nicht schmal sein könnte. Ich will es ja auch gar nicht. Aber Fakt ist, wenn ich mir Strapse hochziehe, dann sieht mein Bein aus wie ein Penis. Wo in dem Moment, wo der Straps aufhört, die Eichel anfängt und sich so drüber stülpt und es erstmal so richtig dick. Es sieht so bescheuert aus. Mit Halter, okay. Ohne Halter, egal welche Größe. Entweder das ist so richtig locker oder ich sehe wirklich, das sieht einfach scheiße aus. Ich habe noch nie Strapse und weiß wie viel Geld ich schon bei Hunkemöller. Jedes Mal sehe ich so schöne Strapse und denke, ich will. Und dann denke ich, ach, ich kaufe die diesmal einfach eine Nummer größer. Ja, dann halten sie nicht und dann bringt sie niemandem was.
Oh Mann.
Das ist so traurig. Naja,
lass egal. Wir müssen mal an Lösungen arbeiten hier.
Ja, kann mal bitte jemand, gibt's nicht, es gibt Strapse doch so
fürs
Sachen,
Volk.
Es gibt doch sowas, wo du aufs Handy so ein Spray machst und dann ist da so eine Folie drauf. Gibt's das nicht auch für die Beine, dass du so ein Spray drauf machst und dann bildet sich so ein Strumpf?
Vielleicht das eher so ein, cool. Netz, ein Netzstrumpf, der insgeheim richtig steif ist, weißt du, und die Form einfach hält.
Ja, das wäre auch gut.
Wie so ein Cage. Ja.
Wow. Also Fakt ist, sollte das jemand entwickeln und gerade irgendwie bei Kickstarter oder bei Patreon, ich würde mich dazu bereit erklären, finanziell zu unterstützen, denn das wäre auf jeden Fall, das würde mein Leben revolutionieren. Okay, gut. Okay. Mein Platz 2 ist, ach, Happy, 3 hatte ich doch schon. Der
ja,
Hals.
Mach 2.
Achso, 2. Mein Platz 2 ist Alkohol, tatsächlich. Wir haben es schon mehrfach gesagt.
Geil.
Alkohol ist einfach.
Alkohol.
Ja, also wenn es ist einfach so, wenn ich gerade keine Lust verspüre oder wenn ich gerade keinen Bock habe, dann kommt die mindestens mit dem Alkohol. Ich weiß nicht, wann, ob ich jemals Alkohol getrunken habe und nicht zwischendurch einen Sweet Spot hatte, wo ich richtig Bock auf Sex hatte. Das passiert eigentlich nie. Und wenn ich schon Lust habe und dann Alkohol trinke, werde ich so richtig slutty.
Mhm.
Ja.
Ich überlege gerade so mein Nummer 2, wenn ich so überlege, ja, mein Gott, Alkohol hat einfach diese Hemmschwelleneigenschaft.
Ja.
Ja. Ich muss, ja, also will ich Nummer 2 an Alkohol vergeben.
Ja.
Ich habe so viele Dinge, die mich geil machen, das ist unglaublich.
Ja, ich verstehe es. Alkohol ist einfach.
Okay, nee, meine Nummer 2 ist was anderes. Meine Nummer 2 ist, ich bin meine devote Ader hat im Grunde genommen so, wenn ich erzähle, so, die Lady B ist über mir gestanden, hat mir ihre Muschi ins Gesicht gedrückt, ich stehe krass auf Face-Sitting und so. Das hat was damit zu tun, dass ich so, ich kriege, was ich will, aber ich werde gezwungen, es zu wollen.
Ja.
Weißt du, so, oh nein, bitte sitz nicht auf mein Gesicht. Oh ja, danke. Und ich kann mich da drin verlieren ohne Ende. Und ich bin wie ein kleines Baby, das an der Mutterzitze saugt. So,
geil.
Ich bin wohlig, ich bin, boah, im Flow, ich vergesse die Zeit, ich bin in Trance und stehe ich mega drauf. Ja.
Arbeitet ihr dann auch mit Dirty Talk? Ist das dann, musst du dann quasi
boah,
danke sagen? Danke, Lady B.
Ich habe keine Luft. Nee, wir müssen uns da noch professionalisieren. Wir müssen uns da noch besser aufstellen. Aber
okay.
Ich will auch kein Skript, weil nochmal, ich will kein Skript vorgeben, weil ein Skript ist wieder dieser blöde Container.
Voll.
Aber klar, also wenn sie mir dabei noch Ohrfeigen geben würde und sagen würde, du kleiner Schwanz, dann wäre ich schon richtig auf dem Trip. Ja.
Jetzt, wo die Lady wie das gehört hat, ich sag, das dauert keine 2 Wochen, da kommst du und sagst, übrigens haben wir letztens was ausprobiert. Geil.
Ja.
Ja. Ach ja, okay. Platz 2.
Jetzt bin ich gespannt,
Platz 2.
Ey.
Platz 1.
Platz 1. Aber du bist da ganz schön klar, oder? Du weißt das einfach.
Ja, ich weiß das einfach.
Ja.
Also Platz 1 ist bei mir tatsächlich gar nicht mal so plakativ, sondern sehr übergeordnet. Platz 1 ist einfach Rausch. Jegliche Form von Rausch, Freudenrausch, Musikrausch. Für mich ist das Gefühl, wenn ich betrunken bin, das Gefühl, wenn ich Drogen konsumiert habe, das Gefühl, wenn Musik läuft und ich tanze, es ist alles irgendwo das gleiche Gefühl. Das ist die gleiche Basis und die Basis ist Rausch. Oder auch Sex. Sex verursacht Rausch, sodass ich manchmal nach dem Sex instant Bock habe auf Sex, weil ich gerade noch berauscht war und Rausch ist bei mir irgendwie so ein Trigger für Sex. Es ist ganz oft, dass Nils und ich in irgendeiner Art und Weise Sex hatten, was auch immer es war, dann gehe ich pinkeln und dann kommt Nils irgendwie mit ins Bad, macht sich sauber und ich direkt wieder hingehe und seinen Schwanz in den Mund nehme und der ist noch so voll schlaff, der muss erstmal klarkommen auf sein Leben und ich habe wieder Bock. Und 5 Minuten später ist der Bock dann weg, weil dann ist der Rausch weg, der Rauscheffekt.
Ja.
Und jegliche Form von Rausch wirklich macht, dass ich Bock habe auf Sex. Wenn ich einfach nichts getrunken habe, nichts zu mir genommen habe und Musik läuft und ich tanze. Oder Übermüdung ist auch ein Rausch. Wenn es 4 Uhr morgens ist und ich irgendwie 3 Stunden gearbeitet habe, von 1 Uhr bis 4 Uhr morgens und ich dann ins Bett gehen will, dann kommt es auch mal vor, dass ich Nils nachts wecke, weil ich im Übermüdungsrausch bin. Ja, das ist so voll meins.
Rauschzustände. Okay.
Ja, ich mag es exzessiv.
Okay, meine Nummer 1. Meine Nummer 1 ist mir auch sehr bewusst. Jede meiner Partnerinnen in der Vergangenheit musste bisher eine Sache über sich ergehen lassen. Ich musste einmal über ihre Füße wichsen.
Ach ja, natürlich.
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe einen Fußfetisch, der sich nicht unbedingt darum schert, dass es Zehen sind und dass ich die lecke oder so. Mhm. Aber ich habe mega Bock, über Füße zu wichsen. Das ist ein mega Fetisch und ich mache es einmal und dann ist es auch gesättigt. Aber wenn ich darüber nachdenke, was mich jetzt, wenn ich jetzt Bock haben will, was ich denken müsste, dann wäre es wahrscheinlich schöne Füße, über die ich drüber spritze.
Ja.
Weiß Gott, warum? Weiß Gott, welches Trauma in mir wohnt? Dieser Rausch, dieser Bock verlässt mich, hat mich schon lange begleitet, verlässt mich, glaube ich, nie.
Nö, kann ich voll nachvollziehen.
Weiß Gott, was mir passiert ist. Füße.
Ach ja, da muss uns immer so viel passiert sein. Also mir muss echt viel passiert sein, wenn jeder meiner Fetische mit irgendeinem Trauma belegt werden kann.
Rausch. Ja. Also Nylons Face-Sitting-Füße. Macht stringent, glaube ich, gehört irgendwo alles zusammen.
Ja, irgendwie schon, oder? Das passt auch voll ins Bild irgendwie.
Also wenn du mich überglücklich machen willst, sitzt dich auf mein Gesicht, hast dabei Nylons an und danach darf ich dir auf die Füße spritzen. Dann kann ich wirklich sterben gehen.
Boah.
Dann kann ich wirklich sterben
gehen. That's the dream.
The dream come true. Danach gibt es nichts mehr zu erreichen.
Ja. We have a dream. Face-sitting is our life.
Oh mein Gott.
Ach ja, geil.
Boah.
Ich find's Lust. Cool. Ich hatte ich sehr viel Bock. Spaß, mal wieder mich mit dir zu unterhalten.
Immer mega so geil. Und ich bin auch richtig getriggert. Ich würde gerne mal wirklich, schreibt uns doch eine E-Mail. sexperimente2019@gmail.com. Da muss nicht mal Name dabei sein. Nehmt eure gabi193@trashmail.de und schickt uns mal, was spiket euch so richtig? Das sind ja manchmal ganz schön kleine Rezepte, ganz schön kleine Trigger. Was löst bei euch Erregung und Lust aus? Ich hätte recht Bock, mal drüber zu lesen und drüber nachzudenken, ob das vielleicht bei mir auch so ist. Weil mir fällt immer nur ein, was mir offensichtlich erscheint.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht.
Aber weißt du, was mich auch richtig kickt?
Ja?
Übergroße Klitoris.
Oh Gott, wirklich?
Ehrlich jetzt. Ich fand das früher ekelhaft. Und dann habe ich dazu einen toleranten Standpunkt gehabt, weil ich gedacht habe, das ist ja voll scheiße, wenn du sagst, das ist ekelhaft. Damit diskriminierst du ja voll viele Frauen. Und ich zum Beispiel habe voll die riesen Schamlippen und ich habe da auch keinen Bock, wenn Leute mich darauf diskriminieren. Und jetzt finde ich das voll geil. Und wenn ich sehe, wie eine Frau sich mit einer übergroßen Klitoris macht, ne? Ey, aktuell gibt es keinen Porno, der mich krasser kickt als das.
Wow.
Ja. Cool.
Boah, da gibt's da gibt's auch echt einen krassen Fetisch. Da gibt's auch so, es gibt ja alles. Es gibt Brazilian Fart Porns, es gibt Niederländer, die sich in Höhlen sperren und nur der Arsch rausguckt. Haben wir auch schon drüber geredet.
Ja.
Und es gibt auch einen Fetisch für echt große Schamlippen. Und da gibt's richtig große Schamlippen. Ich meine so richtige Schnitzel zwischen den Beinen.
Ja.
Also von Windelträgern bis Schamlippenschlotzern. Klammer nichts mehr aus, ich habe schon alles gesehen.
Ja, das ist natürlich, ich glaube, dafür sind meine Schamlippen nicht groß genug. Ich glaube, die haben so eine scheiß Mittelgröße, wo ich weder eine süße, unberührte 12-jährigen Pussy habe, noch so eine alte, ausgelederte. Ich habe einfach
noch
was dazwischen.
Noch klatschen
kannst. Ja, genau, noch jemand damit. Das ist echt traurig so. Das ist wie mit Brüsten. So, entweder du hast gar keine, du hast so Igelnasen auf so einem Brett, sodass du einfach nur Nippel hast. Da stehen manche ja voll drauf, denen sie richtig fest und firm und klein sind. Oder du hast so richtig dicke Dinger und ich habe schon wieder so eine Mittelgröße. Das ist überall bei mir so.
Oh Mann.
Ja, ich bin traurig.
Wir müssen da was
Wenn ihr uns Mails schicken wollt und sagt, dass ihr uns trotzdem gut findet, dann fände ich das schön.
Schöne Mail und experimente2019@gmail.com. Und ansonsten, hey, habt einen coolen Sonntag. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Ja.
Ich muss jetzt mal ins Internet die Länge meiner Vorhaut gegen andere vergleichen. Ich habe Angst, dass ich so eine Mittelgröße habe.
Geil. Ja. Ja, ja.
Und First ich erzähle nächste Woche, wie es war.
Ja, Deal. Okay, dann ich messe da meine Schamlippen und du misst deine Vorhaut und nächste Woche vergleichen wir die Ergebnisse. Deal?
Okay, Deal.
Ja, okay, Deal. Dann
haust du raus. Bis denn.
Tschüss.